Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute geht es um das Trendthema vegane Ernährung. Der letzte Monat, der Januar, stand ja ganz im Zeichen des Veganismus. Es wurde dazu aufgerufen, sich in diesem Monat rein pflanzlich zu ernähren, was ja auch viele getan haben. Und dennoch ist vegane Ernährung auch ein umstrittenes Thema. Es gibt Kritiker, die sagen, dass Veganismus mit Verzicht und auch mit Mangel gleichzusetzen sei. Befürworter hingegen sagen, vegane Ernährung ist die Lösung für viele Probleme, etwa dem Klimawandel. Und obwohl Nachhaltigkeit für mich persönlich wirklich eine Herzensangelegenheit ist, muss ich zugeben, dass mir der Verzicht auf Fleisch schwerfällt. Ich bemühe mich zwar, dass ich möglichst Bio-Fleisch aus der Region kaufe und maximal so ein- bis zweimal in der Woche Fleischgerichte zubereite, aber eine rein vegetarische oder sogar rein vegane Ernährung finde ich ziemlich schwierig. Und der Appetit auf Fleisch ist dann doch zu groß und damit auch das schlechte Gewissen. Wie gesund ist eigentlich ein Leben ohne tierische Produkte? Was gibt es zu beachten und welche Tipps gibt es für die Praxis, wenn man seine Ernährung umstellen möchte? Über diese Fragen spreche ich heute mit Dr. Sigrid Röchter. Sie ist Diplom-Ökotrophologin mit Promotion im Bereich Ernährungsmedizin, hat mehrjährige Berufserfahrung in der Ernährungsindustrie, dem Verbraucherschutz und der Wissenschaft. Seit 2020 ist sie als Dozentin an der Hochschule Fresenius im Studiengang Ernährung und Fitness in der Prävention im Fachbereich Gesundheit und Soziales tätig. Herzlich willkommen, Frau Röchter. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch er gefragt. Und da wollen wir unsere GesprächspartnerInnen kurz vorstellen und so von einer etwas persönlicheren Seite kennenlernen. Dazu stelle ich Ihnen drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, ernähren Sie sich vegan?
Nein, also ich versuche schon, mich so pflanzenbasiert zu ernähren, also viel Gemüse, Vollkornprodukte oder auch Hülsenfrüchte. Fleisch esse ich eher selten, aber so auf Käse oder Joghurt zu verzichten, das würde mir schon sehr schwer fallen.
Und haben Sie ein veganes Lieblingsgericht?
Ein Lieblingsgericht nicht, aber ich kann schon so sagen, dass ich die italienische Küche sehr gerne mag. So gegrilltes Gemüse oder Bruschetta mit einem guten Olivenöl. Eine leckere Pasta auch mal, gerne auch mit Parmesankäse. Das esse ich schon sehr gerne.
Und würden Sie eine vegane Ernährung, also nicht vegetarisch, sondern vegane Ernährung empfehlen?
Empfehlen? Tue ich immer gerne pflanzenbasierte Ernährung mit Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Getreideprodukten. Wenn sich jemand dazu entscheidet, vegan zu ernähren, dann gebe ich da auch gerne wertvolle Tipps. Kann bei der Auswahl der Lebensmittel helfen oder bei Zusammenstellung des Speiseplans unterstützen.
Ja, vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser Fragen. Und dann gehen wir jetzt auch direkt über ins Thema. Ich würde gerne ein bisschen zurückgehen und zwar einen Blick in die Geschichte der menschlichen Ernährung werfen. War der Homo sapiens eigentlich schon immer ein Fleischfresser und wann ist diese Bewegung des Veganismus oder auch des Vegetarismus überhaupt aufgetreten? Also wann gab es den ersten Vegetarier, kann man das sagen? Und wer war das? Können Sie uns da so ein bisschen in eine Historie einführen? Wann fing das alles an?
Ja, ich würde sogar gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen. Unsere frühesten Vorfahren ernährten sich überwiegend von Pflanzen und auch von Insekten. Und das finde ich so ganz interessant, weil heutzutage ja auch das Thema Insekten wieder so ganz aktuell ist. Wenn man dann weitergeht zur Gattung der Homo vor circa 2 Millionen Jahren, da spielte dann so die Jagd und der Fischfang eine zunehmende Rolle. Und wenn wir jetzt beim Homo sapiens einmal in diese Zeitspanne schauen, der Homo sapiens ist letztendlich ein Allesfresser. Also anatomisch, physiologisch gesehen ist der Homo sapiens in der Lage, sowohl pflanzliche Nahrung als auch tierische Nahrung zu verzehren, zu verdauen und zu verstoffwechseln. Und damals war die Art und Weise, wie sich der Homo sapiens ernährt hat, natürlich auch stark davon abhängig, in welcher Region und in welcher Saison er gerade lebte. Mhm. Und dementsprechend war natürlich auch dann ein Speiseplan dann zusammengestellt. Das änderte sich so ein bisschen mit dem Beginn des Ackerbaus, denn zu dieser Zeit konnte dann auch der Mensch sich dann bewusst entscheiden, was er essen kann und war nicht mehr so darauf angewiesen, was er gerade aktuell gefunden hat. So die Wurzeln des westlichen Vegetarismus liegen so im antiken Griechenland, also bereits so 500 vor Christus lehnte Pythagoras die Produkte von toten Organismen eher so aus philosophisch-ethischen Überlegungen ab. Und dann kamen verschiedene Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, der auch ethisch begründet den Verzehr von tierischen Produkten ablehnte. So 1870 begannen dann so die Überlegungen, tierische Produkte nicht mehr zu verzehren aus gesundheitlichen Gründen, also Prävention vor Erkrankungen. Und 1944 wurde dann schließlich so die erste vegane Gesellschaft gegründet, die dann auch so eine kleine Definition des Veganismus das erste Mal so ins Leben rief. Und die hatten den Leitsatz, dass der Mensch ohne Ausbeutung von Tieren leben sollte.
Und der Trend, sich vegan zu ernähren, also komplett eben auch auf Käse und Milch und Eier zu verzichten. Fing das noch später an oder kann man da auch schon so weit zurückgehen in die Geschichte?
Komplett auf tierische Produkte zu verzichten, da kann man jetzt gar kein genaues Datum ausmachen. Da spielen auch viele verschiedene Bewegungen oder auch Ereignisse in unserer Gesellschaft eine Rolle. Sicherlich der ethische Aspekt, also die Ablehnung der Massentierhaltung, wie Sie es eben gerade schon erwähnt hatten, auch verschiedene Lebensmittelskandale oder Gammelfleisch oder auch hier die BSE-Fälle 2001, 2002 trugen sicherlich dazu bei, dass einige Menschen den Ernährungsstil geändert haben, also dann auf tierische Produkte verzichtet haben. Dann jetzt natürlich aktueller denn je Aspekt der Nachhaltigkeit mit der Fridays for Future Bewegung und dem Bewusstsein, dass nahezu 70% der direkten Treibhausgasemissionen in der Lebensmittelproduktion auf tierische Produkte zurückzuführen sind. Das hat sicherlich auch nochmal einige Menschen dazu bewegt, auf tierische Produkte zu verzichten. Dann, wie schon angesprochen, der gesundheitliche Aspekt ist natürlich auch bei vielen ausschlaggebend, auf diese Produktgruppen zu verzichten. Auch gerade so Untersuchungen, die zeigen konnten, dass die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch an Krebs mit einem höheren Verzehr an rotem, vor allem halt rotem und verarbeitetem Fleisch zunimmt.
Verarbeitet heißt dann Schinken oder so, ne?
Also, ja, oder die klassischen Würstchen sozusagen, Pökelfleisch und so weiter. Ja. All das sind verschiedene Bewegungen, Ereignisse, die dann letztendlich dazu führen, dass immer mehr Menschen sich überlegen, auf tierische Produkte zu verzichten.
Liegt das denn dann an der Masse des Fleisches? Also wenn man jetzt sagt, man isst trotzdem gerne im Sommer in der Grillsaison ein Grillwürstchen, ist das dann schon ausschlaggebend? Wahrscheinlich nicht. Wie bei allem ist es irgendwie das Maß, was eine Rolle spielt, ne? Also wie viel Fleisch man dann verzehrt, also verarbeitetes Fleisch oder?
Genau. Also da macht die Menge auf jeden Fall den Hauptfaktor aus. Und wenn man sich im Sommer mal ein Würstchen vom Grill gönnt oder auch den Schluck Milch in seinen Kaffee am Morgen, dann ist das nicht das Ausschlaggebende letztendlich. Aber natürlich überall, wo man was reduzieren kann, ist es natürlich schon ein Gewinn.
Sie haben es ja jetzt auch gerade schon angesprochen, genau, dass viele Menschen sich vegan oder vegetarisch ernähren aus Klimaschutzgründen, aus Umweltschutzgründen und natürlich auch aus ethischen Gründen. Und dennoch ist es so, dass jeder Deutsche einen durchschnittlichen Fleischverzehr von über 1 Kilogramm pro Woche hat. Also das sind dann 60 Kilogramm Fleischkonsum und 89 Kilogramm Fleischverbrauch pro Kopf pro Jahr. Und das alleine in Deutschland. Das zeigt ja so ein bisschen, dass es schwierig zu sein scheint, auf Fleisch zu verzichten, wie mir das ja auch schwer fällt. Und eine vegane Küche ist ja für LiebhaberInnen von Fisch oder Käse fast kaum denkbar. Wieso fällt es vielen Menschen so schwer, ihre Ernährung umzustellen? Ist es reine Gewohnheit?
Ja, also Ernährungsverhalten wird halt schon in der Kindheit geprägt und auch im Erwachsenenalter stark von Emotionen und äußeren Einflüssen geleitet. Und wenn man dann am Wochenende ins Stadion geht und der Halbzeitpause sich dann die Currywurst holt, dann gehört das einfach dazu. Und das ist Gewohnheit. Oder morgens beim Frühstück sich eine Scheibe Salami aufs Brötchen zu legen. Mhm. Das ist Gewohnheit. Und da ist es wichtig, sich diese Gewohnheiten, Verknüpfungen erstmal bewusst zu machen, diese zu erkennen und dann Ziele zu formulieren und diese Ziele möglichst konkret und realistisch auch zu formulieren. Zum Beispiel, ich möchte auf Wurstwaren verzichten oder esse nur noch 2-mal in der Woche zum Mittagessen eine fleischhaltige Mahlzeit. Das wären so Ziele, die konkret sind, vielleicht auch realistisch für den einen oder anderen, die man dann auch versuchen kann zu verfolgen und dafür dann möglichst die nächsten Schritte sich überlegen, welche Strategien kann ich verwenden, um mein Ziel dann zu erreichen. Und das Schwierige ist natürlich dann, das Ernährungsverhalten auch nachhaltig zu ändern. Das heißt nicht nur über 3-4 Wochen, das schafft man meistens noch, aber zu versuchen, nachhaltig, also langfristig die Ernährungsmuster zu ändern. Und das erfordert halt auch immer wieder Selbstkontrolle. Immer wieder das Ziel vor Augen halten, sich bewusst machen, warum möchte ich das machen, welche Strategien hatte ich mir überlegt. Und irgendwann gelingt es einem dann schließlich auch, dass das dann automatisch umgesetzt wird, automatisiert wird und dann schließlich das Ernährungsverhalten geändert ist.
Das ist wahrscheinlich dann auch sogar, dass der Geschmack sich verändert. Also ich stelle das zum Beispiel gerade fest, weil ich einen hohen Cholesterinspiegel habe. Allerdings auch der gute Wert ist auch hoch, aber dennoch, obwohl ich eigentlich ja schon mehr als eine Käseliebhaberin war, habe ich jetzt seit, ja tatsächlich seit ein paar Monaten verzichte ich auf Käse. Ich bin da jetzt nicht ganz so dogmatisch. Also wenn wir einen Kartoffelgratin machen, esse ich natürlich den geschmolzenen Käse auf dem Gratin. Aber halt dieses tägliche morgens beim Frühstücken auf dem Butterbrot oder dann abends auf dem Brot Käse. Und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich jemals auf Käse verzichten könnte. Und jetzt schmeckt er mir gar nicht mehr. Also ich habe dann zwischendurch, wenn nichts anderes, kein anderer Belag da war, dann doch mal wieder Käse genommen und dachte, das schmeckt gar nicht mehr so gut wie früher. Und früher hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass man Brot überhaupt ohne Käse essen kann. Also wahrscheinlich hat das dann auch was mit den Geschmacksknospen zu tun, oder?
Ja, genau. Geschmack kann sich auch verändern und vor allem halt auch die Gewohnheit.
Wie ist das denn bei Kindern? Meine Tochter ist eine Liebhaberin von allen süßen Sachen. Wir haben natürlich immer wieder versucht, versuchen ihr so wenig wie möglich Süßigkeiten oder zuckerhaltige Produkte zu geben. Aber irgendwie so richtig funktioniert das nicht. Was kann man denn da tun? Also, weil sie ja gerade sagt, Ernährungsgewohnheiten, das lernt man schon in der Kindheit. Und das hat ja schon fast also Ausmaße einer Zuckersucht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber was kann man da tun? So sukzessive peu à peu entwöhnen oder wie oder ja.
Genau, also süße Lebensmittel bei Kindern ist natürlich ein großes Thema und wenn es ein Patentrezept gäbe, dann würden sich bestimmt viele Eltern freuen. Letztendlich hängt das natürlich immer vom Kind auch ab, von der Familie, was vorgelebt wird. Die Eltern sind natürlich dann auch immer Vorbilder. Aber was immer hilft, ist natürlich Alternativen anbieten und mit den Kindern auch reden, denen das auch bewusst machen. Kinder können auch schon relativ früh auch verstehen, was gut für sie ist und was nicht. Und letztendlich kommt es auf die Dosierung drauf an. Gegen eine Süßigkeit am Tag, da spricht nichts dagegen. Und das muss vielleicht das Kind dann auch verstehen, dass eine Süßigkeit vielleicht pro Tag reicht. Und beim nächsten Kindergeburtstag dürfen es natürlich auch mal 3 oder 4 Süßigkeiten sein. Aber dass man da irgendwie schafft, das im Alltag dann auch so umzusetzen, dass das Kind dann auch mitspielt sozusagen.
Ja, ist nicht so einfach, aber wir versuchen das weiterhin. Vor allem, wenn dann die Ernährung der Partner anders sind. Also ich kann zum Beispiel super auf süß verzichten. Also bei uns gab's das aber in meiner Kindheit tatsächlich auch nicht so viel süß. Das fällt eher meinem Mann dann schwerer, auf das Süße
und
zu verzichten.
Jedes Kind ist auch anders.
Ja.
Also.
Nun ist es ja so, dass viele Kritiker behaupten, das hatte ich ja auch schon angesprochen, dass rein vegane Ernährung oder auch vegetarische Ernährung zu Mangelerscheinungen führen kann. Also dass dann bestimmte Nährstoffe fehlen, hauptsächlich in tierischen Produkten kommt zum Beispiel Vitamin B12, glaube ich, vor. Worauf müssen denn insbesondere Veganer, aber auch Vegetarier achten bei ihrer Ernährung? Also müssen die dann Zusatzprodukte einnehmen, Nahrungsergänzungsmittel, oder ist das gar nicht notwendig?
Ja, also tatsächlich müssen Veganer Vitamin B12 supplementieren in Form zum Beispiel von Nahrungsergänzungsmitteln, denn dieses Vitamin B12 kommt tatsächlich in einer für den Menschen verfügbaren Form nur in tierischen Lebensmitteln vor. Und wenn der Veganer oder wenn bei einer veganen Ernährungsweise kein Vitamin B12 in Form von Nahrungsergänzungsmitteln supplementiert wird, dann entsteht langfristig ein Vitamin B12-Mangel. Deshalb sollte ein Veganer pro Tag 4 Mikrogramm Vitamin B12 supplementieren.
Das kriegt er dann in der Apotheke, also
in der Apotheke, Drogeriemarkt, Supermarkt,
okay.
Gibt es mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel, ja.
Und was hat Vitamin B12-Mangel für Auswirkungen? Also was passiert dann?
Also Vitamin B12 ist ganz wichtig für Zellteilung und die Blutbildung, für Nervenfunktionen. Und gerade wenn man langfristig kein Vitamin B12 zu sich nimmt, dann können da Probleme auftreten.
Ist dann vegane Ernährung grundsätzlich gesünder? Also lebt man dann gesünder? Hat man, oder welche Auswirkungen hat das, diese Ernährungsform, auf den Körper? Kriegt man dann weniger Erkältung oder andere Erkrankungen?
Die vegetarische oder vegane Ernährungsform weist häufiger eine günstigere Zusammensetzung auf, also was jetzt so die Ballaststoffe angeht, sekundäre Pflanzenstoffe. Aber auch die vegane oder vegetarische Ernährung kann gesundheitsförderlich oder auch nicht gesundheitsförderlich sein, je nachdem, welche Lebensmittel letztendlich ausgewählt werden. Und auch ein Veganer kann sich ungesund ernähren. Deshalb ist es da ganz schwer zu sagen, die vegane Ernährungsweise ist so sehr viel gesünder als eine Mischkost. Und auch bei der Mischkost gibt es große Unterschiede. Der durchschnittliche Bürger hier in Deutschland, die durchschnittliche Mischkost kann man vielleicht dann auch nicht vergleichen mit einer pflanzenbasierten Mischkost, wo man irgendwie nur 1 bis 2 Mal in der Woche Fleisch isst und Vollkornprodukte verzehrt etc.
Gibt es denn da so eine Regel? Also es gibt doch diese Ernährungspyramiden, ne? Oder wo man, oder dass man irgendwie sagt, ja, man soll 5 Mal Gemüse oder Obst essen. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, man sagen kann, man soll so und so viel Vollkornprodukte, so und so viel, also zu viel Obst ist ja, glaube ich, auch nicht gut wegen des Fruchtzuckers, ne? Da muss man ja vielleicht auch ein bisschen gucken. Und so und so viel Gemüse sollte man essen, also wie ausgewogen sollte das sein, damit man davon sprechen kann, dass man sich gesund ernährt?
Bei Veganern, oder?
Ja.
Bei Veganern gibt es auch so eine Lebensmittelpyramide, extra für die vegane Ernährungsweise zugeschnitten. Bei Veganern, genau, also letztendlich auch lautet die Empfehlung, Vollkornprodukte zu essen, Obst und Gemüse zu essen. Bei Veganern auch ganz wichtig sind die Nüsse, weil da halt auch nochmal wichtige Nährstoffe enthalten sind. Und Calcium ist auch immer so ein kritischer Nährstoff, weil Calcium halt vor allem in den Milchprodukten zu finden ist. Veganer können da auf calciumreiche Gemüsesorten zurückgreifen, zum Beispiel Brokkoli oder auch calciumreiche Mineralwässer. trinken, um da den Kalziumhaushalt auszugleichen. Eisen ist so ein kritischer Nährstoff. Eisen kommt ja vor allem halt Fleisch auch in auch. Gut bioverfügbarer Form im Fleisch vor. Und da ist so ein Tipp, dass man einfach, wenn man eisenhaltige Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel verzehrt, wie zum Beispiel rote Obstsorten oder auch Spinat, dann dazu einfach einen Vitamin C-reichen Saft zum Beispiel zu trinken, weil das Vitamin C die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme von dem Eisen dann erhöht.
Ah ja, das ist ja gut zu wissen. Also es ist ja ähnlich wie ein bisschen wie bei Möhren. Ne? Man sagt ja auch, wenn man Möhren isst, dass man dann dazu Fett zu sich nehmen soll. Ne? Damit, genau. Was nochmal, Vitamin B auch, ne?
Nee, das Vitamin A. Wird
Vitamin A, genau, richtig, ja. Jetzt hat ja auch der Lebensmittelmarkt diesen Trend erkannt. Und so gibt es in sämtlichen Supermärkten mittlerweile immer mehr vegane und vegetarische Produkte und eben auch Fertiggerichte. Klar, wir wissen alle, vermutlich wäre es besser, selbst frische Ware zu verarbeiten und zu kochen, vielleicht sogar selbst anzupflanzen oder auf dem Markt zu kaufen. Aber dafür haben ja jetzt nicht alle grundsätzlich genug Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ausgewogen vegane Gerichte zu bereiten. Wie schätzen Sie vegane Produkte aus dem Supermarkt ein? Ist das Augenwischerei? Also ist dann dafür dann ganz viel Zucker da drin, um es haltbarer oder leckerer zu machen? Oder kann man das gar nicht über einen Kamm scheren?
Genau, man kann es gar nicht über einen Kamm scheren. Auch da gibt es wieder ganz gute Produkte. Und es gibt aber auch tatsächlich Produkte, die sehr fettreich sind oder sehr süß, mit Zucker angereichert etc. Da hilft natürlich der Blick dann einmal hinten aufs Zutatenverzeichnis. Und generell konnte gezeigt werden, dass so Bioprodukte besser abschneiden, weil natürlich auch in diesem Bereich gar nicht so viele Zusatzstoffe erlaubt sind im Vergleich zu der konventionalen Ware. Also wenn man auf Zusatzstoffe achten möchte, dann zu Bioprodukten greifen. Ansonsten einmal hinten aufs Zutatenverzeichnis schauen. Ja, vielleicht oder auf die Nährwerttabelle, wie viel Zucker oder wie viel Fett denn so enthalten ist. Aber generell kann man schon sagen, dass diese Ersatzprodukte, also gerade wenn wir jetzt so von Ersatzwürstchen sprechen, eher weniger Fett enthalten als die tierischen Würstchen sozusagen. Genau.
Also kann man schon durchaus machen, aber auch da sollte man genau hingucken, Tabelle, genau, wie viel Fett oder Zucker enthalten sind.
Genau. Interessant ist noch der Aspekt bei den Ersatzprodukten, dass viele von diesen Ersatzprodukten auch angereichert sind mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mhm. Also wenn man es vielleicht nicht schafft, die kritischen Nährstoffe über die herkömmlichen Lebensmittel zuzuführen, dann sind so angereicherte Produkte auch eine sehr gute Alternative für Menschen, die sich vegan ernähren.
Mhm. Können Sie denn für diejenigen, die jetzt zuhören und die gerne ihre Ernährung umstellen möchten und sich vegan oder auch vegetarisch ernähren wollen, ein paar Tipps an die Hand geben?
Genau. Also sich erstmal bewusst werden, was möchte ich denn? Was ist denn mein Ziel? Warum möchte ich das? Und dann sich die Strategien überlegen, vielleicht dann sich wirklich einmal vorzunehmen, nur noch ein bis zweimal die Woche Fleisch zu essen oder vielleicht mal statt Käse dann einen schönen veganen Brotaufstrich einfach mal ausprobieren. Das sind so die ersten Schritte. Und wenn man sich überlegt, wirklich sich vegan zu ernähren, sich im ersten Schritt einmal gut zu informieren, vielleicht auch zu einer qualifizierten Ernährungsfachkraft gehen und sich da einmal beraten zu lassen. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum auch macht, sich vegan zu ernähren, dann die kritischen Nährstoffe auch regelmäßig ärztlich überprüfen zu lassen. Bei der Lebensmittelauswahl ist noch zu empfehlen, auch mal zu angereicherten Lebensmitteln dann zu greifen, wenn man sich vegan ernährt, um einfach sicher zu gehen, dass man alle Vitamine und Mineralstoffe auch zu sich nimmt und generell natürlich nährstoffdichte Lebensmittel zu nehmen, gerne Vollkornprodukte oder auch Nüsse mal über den Salat oder das Gemüse streuen oder ins Müsli rein. Und da ist man dann eigentlich schon auf der sicheren Seite.
Mhm. Ja, prima. Vielen lieben Dank. Ich versuche das auch mal zu Hause einzuführen. Am Ende unseres Podcasts haben die ExpertInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Ihre Frage: lautet: Warum ist es wichtig, auch mal auf tierische Produkte beim Essen zu verzichten? Bitte starten Sie jetzt.
Durch die Reduktion des Verzehrs tierischer Produkte kann man nicht nur die persönliche Gesundheit verbessern, sondern auch die planetare Gesundheit. Und ob nun ein vollkommener Verzicht auf tierische Lebensmittel erfolgt oder auch nur eine Reduzierung der Menge an tierischen Lebensmitteln, das sollte jeder für sich entscheiden. Und mein Tipp ist, einfach mal am Wochenende ein veganes oder vegetarisches Rezept ausprobieren, sich mal was Nettes rauszusuchen. Und vielleicht merkt der eine oder andere ja dann dabei, dass das eine tolle und leckere Alternative ist, was dann einfach häufiger in den Speiseplan integriert werden kann.
Prima. Vielen lieben Dank. Schön, dass Sie da waren. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht konnten Sie ein paar Tipps übernehmen oder können es in Zukunft übernehmen. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und wünsche alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
Atibeo.
Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.